Wer setzt die Maßnahmen und wer setzt sie so weit, dass sie wirklich auch wirksam sind?
Sagt Jürgen Leitner, Partner bei FS, der sich auf den Winter freut und auch da weiterhin sehr viel zu Fuß gehen wird. Er ist heute hier mit Gina Gergel, Projektleiterin bei FS, die sehr penibel bei der Mülltrennung ist, und Alexander Oborny, Senior Consultant bei FS, der beim Umstieg vom Auto aufs Fahrrad schon recht weit ist und sich dafür extra ein Fahrrad aus Amsterdam mitgebracht hat. Wir sprechen mit Ihnen heute, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, über die EFS Sustainable Finance Studie. Mein Name ist Ralf Zlabinger und ich darf euch recht herzlich zur neuen Folge des EFS Podcast begrüßen. Herzlich willkommen zum EFS Podcast. Ich möchte meine drei heutigen Gäste sehr herzlich begrüßen. Jürgen Leitner, Alexander Oborny und Gina Gergel. Wie geht es euch? Wie seid ihr hierher gekommen?
Also in meinem Fall zu Fuß, weil ich komme direkt aus dem Hotel. Das ist meine typische Übernachtung, wenn ich in Wien bin. Und ja, mir geht es weg gut.
Ja, ich bin tatsächlich auch zu Fuß da. Aber es liegt daran, dass ich in der Nähe wohne und nicht im Hotel übernachte. Aber mir geht es auch sehr, sehr gut. Was kann man sich nur mehr wünschen?
Das ist sehr vorbildlich. Erstens zu Fuß zu kommen und zweitens optimistisch den Tag zu starten. Das freut mich gleich. Alexander, wie geht's dir?
Ja, auch sehr gut. Kann ich gleich anschließen. Ich bin heute aber mit dem Rad gekommen, aber trotzdem nachhaltig, weil es passt ganz gut gleich zum Podcast. Ansonsten freue ich mich schon eben jetzt auf die Aufnahme. Mit der Studie geht es auch schon gut voran. Also ich bin schon voller Vorfreude darauf, dass es jetzt dann in die Finalisierung geht.
Ja, super. Das ist ja gleich das Stichwort. Wir haben euch ja heute eingeladen, weil ihr an einer sehr interessanten Studie, also das heißt nicht mitgewirkt, ihr habt sie im Grunde aufgesetzt. Also vielleicht könnt ihr mir kurz erzählen, wie diese Studie aussieht, was genau der Inhalt war und ja, ein paar erste Tipps geben, und wir werden dann natürlich tiefer drauf einsteigen.
Ja, ich würde da vielleicht beginnen und kurz einleiten, warum wir diese Studie überhaupt gemacht haben. Also nachdem wir uns beratungsseitig immer stärker im Finanzsektor auch aufstellen, war eben die Überlegung, ob wir nicht auch eine Studie in einem Themenfeld machen können, das noch recht jung ist und sowie für uns als auch für die Finanzinstitute spannend und gleichzeitig herausfordernd sein könnte. Und das Thema Nachhaltigkeit ist halt gerade aktuell in aller Munde, und insofern haben wir uns hier unter dem Kontext, in welchen Rollen Finanzinstitute Verantwortung für mehr Nachhaltigkeit einnehmen, überlegt, eine österreichweite Studie zu machen mit Banken und Versicherungen. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, oder warum wir uns dafür entschieden haben, ist, weil die EU sehr, sehr viele regulatorische Vorgaben in Richtung Nachhaltigkeit ausgegeben hat und der Finanzsektor als eine Art Hebel genutzt wird, um eben generell in der ganzen Wirtschaft für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen.
Eure Studie heißt ja, in welchen Rollen Finanzinstitute Verantwortung für mehr Nachhaltigkeit übernehmen. Könnt ihr mir vielleicht auch ein paar Insights geben, wie diese Studie eigentlich designt war und wie sie aufgebaut war?
Die Überlegung war tatsächlich, qualitativ einzusteigen, weil es so ein neues Thema ist. Da tut es einfach gut, mal reinzuhören, was hier die Ansätze sind, was die strategischen Aufstellungen sind. Da geht es auch ganz stark darum, wie hat das einen Part übernommen, auch in der Unternehmensstrategie von den Finanzinstituten. Dann auch, wie man sich positioniert hat, also auch, wie sich die Organisation vielleicht auch teilweise transformiert hat oder aktuell transformiert, wie wir tatsächlich sehen. Oder eben auch von den Maßnahmen her, was wird denn ganz konkret gemacht? Was ist denn das Wichtigste, was die Finanzinstitute hier sehen? Aus diesen ganzen Ansätzen und dann natürlich auch nach außen hin, ja, mit dem Fokus auf Firmenkunden und Kundinnen, mit einer ganz kurzen quantitativen Abschlussfragerunde, haben wir uns eben gedacht, gehen wir vor allem eben qualitativ rein. Das war so ein bisschen der Ansatz mit den Finanzunternehmen. Wir haben das aber auch alles nochmal verprobt mit den Firmenkunden, Kundinnen. Da haben wir vor allem mit Unterstützung von Alex, der hier federführend unterwegs war, die Firmenkunden und Kundinnen befragt, auch sowohl, wie sie sich selbst aufstellen, wie sie die Finanzinstitute sehen, auch auf qualitativer Basis. Und dann schließlich, was wir natürlich auch gemacht haben, ist so ein bisschen Expertise reinzuholen und zu sagen, wie macht denn das Sinn in dem Gesamtkonstrukt, was wird empfohlen von Expertenseite herausgehend, und das dann natürlich ganz zum Schluss so ein bisschen verheiratet mit dem, was wir so ein bisschen erkennen, was leiten wir daraus ab, womit verbinden wir das und was würden wir für Themen und Verflechtungen sehen und erkennen.
Hier als Ziel war dann auch herauszufinden, eben so ein bisschen Transparenz auch hineinzubekommen in die ganze Geschichte. Also wie weit sind schon die Finanzinstitute beim Thema der Nachhaltigkeit? Wo sehen wir eben noch Potenziale? Wo sehen sie selber eben auch noch Entwicklungsfelder? Und dann auch die Transparenz bei den Herausforderungen. Also es hat sich schnell gezeigt, dass die Herausforderungen eigentlich sowohl Banken, Versicherungen als auch Firmenkundinnen sehr ähnlich sind und sich oft auch gleichen. Also stehen alle irgendwie vor derselben Mauer, die sie überwinden müssen. Dann auch ein bisschen herauszufinden, was sind denn so die Maßnahmen, die sie eben auch machen und auch einen Maßnahmenkatalog, also dass man sozusagen die Studie auch dazu verwenden kann, zu schauen, okay, was gibt's denn für interne und externe Maßnahmen, die ich setzen kann, was gibt's da für Produkte, die ich schon anbieten kann, also auch ein bisschen als Hilfestellung und zu guter Letzt eben auch noch Transparenz reinzubekommen, wie die Firmenkunden die Finanzinstitute auch wahrnehmen, also zu sehen, wie stehen sie im Kontext der Nachhaltigkeit selber da und wie werden sie auch vom Markt wahrgenommen und wo gibt's eben auch hier die Potenziale.
Okay, und wieso genau seid jetzt ihr drei da in diesem Team zusammengekommen? Also wie ist das passiert, dass genau ihr eben diese Studie da verfolgt?
Kann ich gern mal anfangen. Also vielleicht ist es eigentlich ganz gut, ein bisschen über den Hintergrund zu sprechen, wo wir denn herkommen. Also meinerseits, ich bin als Projektleiterin bei EFS tätig, mittlerweile seit über 5 Jahren hier unterwegs, bin vor allem persönlich motiviert für das Thema Nachhaltigkeit gewesen und habe aber nebenher auch in der Projektsituation und im Alltag über die letzten Jahre sehr, sehr viel mit Daten zu tun gehabt, was ja auch die Finanzinstitute gerade stark konfrontiert. Das ist ein neues Thema, ist ein neues Themenfeld, wo man stark einsteigen muss mit Datendefinition, Abgrenzung, auch so ein bisschen Transparenz schaffen in der Komplexität. Und dann hat sich das sehr gut zusammengefunden, zu sagen, einfach mal hier reinzustarten, weil wir ohnehin ja auch zu Nachhaltigkeit unterwegs sind. Und ja, dann hat es sich einfach so zusammengefügt und jetzt bin ich hier und bin mit Alex an der Studie dran, mit Jürgen an der Studie dran.
Ja, vielleicht starte ich da auch gleich rein. Also ich bin Senior Consultant bei EFS und habe in den letzten Jahren im Industriebereich gearbeitet und es war auch immer ein großes Industrieunternehmen im Mobilitätsbereich. Hier war es auch immer schon wichtig, dass man eben nachhaltig ist, weil es eben auch ein großes Familienunternehmen war, sowohl auf der sozialen Seite, aber auch auf der ökologischen Seite. Also man hat geschaut, wie man intern sich sehr sozial aufstellen kann, wie man ein Unternehmen und ein familienfreundliches Unternehmen gründen kann und führen kann und andererseits eben auch, wie man im Geschäftsbereich versucht, eben die Mobilität nachhaltig zu gestalten. Also das war immer schon eben auch ein Thema so in der Vergangenheit und habe das Ganze dann eben auch so ein bisschen im Digitalisierungs- und Prozessoptimierungsbereich habe ich mich so spezialisiert und da sieht man eben auch im Nachhaltigkeitsfeld viele Potenziale, weil eben gerade diese Prozesse auch in der Lieferkette kann man sich eben ganz genau anschauen, wie viel CO2 wird überall verbraucht und hier gibt es eben auch große Hebel, um sich da auch nachhaltiger aufzustellen und ja, sowas macht mir auch Spaß, sich da ein bisschen was zu überlegen, wie man etwas schlanker und effizienter machen kann.
Ich würde da gerne noch eine Ergänzung machen. Alex hat vorher noch gesagt, dass das Thema Soziales auch bei ihm auch eine große Rolle gespielt hat. Und das ist eine der Säulen im Kontext der Nachhaltigkeit, auf die wir schauen. Die meisten denken immer nur an die Ökologie, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Das ist auch irgendwie am leichtesten zu begreifen. Wir schauen aber auch auf die Säulen der Ökonomie und des Sozialen. Und in diesem Dreigespann betrachten wir auch im Kontext der Studie die Finanzunternehmen und Industrieunternehmen, mit denen wir die Interviews geführt haben.
Vielen Dank für den Input mal so weit. Dann würde ich eigentlich gleich gern, Jürgen, du hast jetzt eh schon die Überleitung gemacht, kurz ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Du hast vorher schon erwähnt, es gibt neue Regularien, eine neue Taxonomie von Seiten der EU. Ich denke, die EU bemüht sich da genau das, was du gerade gesagt hast, einzuhalten. Wir können nicht nur Umweltschutz betreiben, wir müssen auf der anderen Seite auch die Gesellschaft im Sinne des Sozialen, aber auch die Wirtschaft im Sinne der Ökonomie einfach im Gleichschritt sozusagen in diese Richtung bewegen. Also wie sieht das jetzt konkret aus? Was sind die Vorgaben und was habt ihr jetzt genau erforschen wollen?
Was sich denn jetzt so ergeben hat, also man kann sagen, das Aktuellste, was da den ganzen, den Riesentreiber darstellt, ist die Agenda 2030 von den United Nations, auf dessen Basis dann das Pariser Klimaabkommen gefußt hat. Das ist alles rund um 2015 aufgesetzt worden. Die EU hat sich dann, glaube ich, auf die Fahnen geheftet, hier schnell aktiv zu werden. Das heißt, die haben mit dem sogenannten Green Deal für sich jetzt vorgenommen, nettomäßig klimaneutral zu werden bis 2050 und haben dann quasi so ein bisschen Budgets definiert, was es dann dafür braucht, auch an monetären Mitteln, um das in Bewegung zu setzen. Und sind dann darauf gekommen, das geht sich über die Budgets, die sie freimachen können, nicht aus und haben dann gesagt oder festgestellt, naja, der Finanzsektor muss hier unbedingt unterstützen. Da geht es um immense Summen, die pro Jahr also verfügbar gemacht werden müssen. Und auf dessen Basis haben die dann 2018 begonnen, einen sogenannten Aktionsplan zu definieren, wo dann ganz konkrete Maßnahmen auch in Richtung Finanzmarkt dann eben gesetzt worden sind. Und wo wir uns aktuell bewegen, ist ganz stark das Thema Definition von Daten. Es gibt mehrere Regulatorien, die hier relevant sind, unter anderem die sogenannte EU-Taxonomie, wo es primär darum geht, wirtschaftliche Tätigkeiten zu klassifizieren, wenn wir es mal ganz grob belassen bei dem Thema. Und dann detaillierter geht es eben vor allem darum, Berichterstattung und Offenlegungen zu machen. Ohne jetzt nochmal ins Detail darauf einzugehen, das kann man dann auf jeden Fall nochmal nachlesen. Aber das ist so ein bisschen das, wo man herkommt, um zu sagen, wie kann man das Geld im privaten Umfeld auch bewegen, um die Ziele der EU, die jetzt primär tatsächlich ökologisch sind, tatsächlich auf der Seite, auch entsprechend voranzutreiben.
Okay, und wie wirkt sich das jetzt konkret aus auf die Organisationen?
Die Gina hat es eben auch schon erwähnt, es benötigt eben viele Daten auch, um zu bewerten können, ob ein Finanzunternehmen einerseits selber nachhaltig ist, dass sie auch bewerten können, wie die Firmen nachhaltig sind und dann eben auch die Finanzierungen, also die Finanzmittel in die richtigen Unternehmen sozusagen zu leiten. Und hier haben wir eben gesehen, dass es unglaublich schwierig ist, auch noch für die Unternehmen und als auch für die Finanzinstitute diese Daten zu erfassen. Also es gibt eben diese Taxonomie, die soll da ein bisschen helfen, um zu klassifizieren, was ist nachhaltig und was nicht. Aber es ist mehr ein Rahmenwerk, aber dieser Weg, wie man genau zu diese Daten erhält, das ist noch etwas unklar. Das ist sowohl für die Finanzinstitute so, als auch für die Unternehmen. Und da wünschen sich eigentlich beide auch die Unterstützung, um herauszufinden, okay, was heißt jetzt genau Nachhaltigkeit, sowohl ökologisch als auch sozial, wie kann ich das messen und wie kann ich dann mich selber darauf einstellen und auch die Produkte zum Beispiel drauf bilden. Und vielleicht noch auf der Unternehmensseite, was wir auch oft gehört haben, ist eben dieses Thema der Lieferkette. Hier sieht man auch, dass sie sich ganz schwer tun, die Lieferkette nachhaltig zu gestalten, weil natürlich diese Regularien großteils nur in Europa greifen und sobald ich einen Lieferanten zum Beispiel aus Asien habe, hat der natürlich nicht dieselben regulatorischen Voraussetzungen und erfüllt das teilweise nicht und fühlt sich auch nicht wirklich verpflichtet, das zu erfüllen. Also hier gibt es auch noch echt große Herausforderungen und Schwierigkeiten, um sowohl intern als Unternehmen, aber auch in der Lieferkette eben sich nachhaltig aufzustellen.
Eine weitere Frage, die ich zu dem Thema habe, ist, man hört überall jetzt diesen neuen Begriff ESG. Können Sie mir vielleicht mal erklären, was das bedeutet und was das mit der Studie zu tun hat?
Sehr gerne. Also ESG steht für Environmental, Social und Governance. Hier geht es eben darum, dass man gesagt hat, wie kann man dieses nachhaltige Feld etwas in ein Rahmenwerk gießen. Und das sind eben einerseits, dass man sich sozial engagiert, dann eben auch die umweltökologischen oder die umwelttechnischen Aspekte betrachtet, also wie ist der Effekt auf die Umwelt und dann als letzter Punkt eben auch die Governance, also wie kann ich meine Unternehmensführung auch nachhaltig gestalten. Es war eigentlich ganz interessant, in der Studie ist herausgekommen, dass zwar die Unternehmen und die Organisationen alle nach ESG auch einteilen, aber wir haben dann relativ schnell gesehen, dass ein wichtiger Aspekt, und deswegen gibt es ja eigentlich Unternehmen, also das nachhaltige Wirtschaften oder generell einfach das Wirtschaften, man möchte ja Profite erzeugen, damit man investieren kann, wachsen kann etc. Und hier war oft, das wird von ESG nicht wirklich erfasst. Und die Finanzinstitute als auch die Firmenkundinnen und die Unternehmen eben teilen selber unbewusst mehr nach der Triple Bottom Line ein. Und die ist eben genau um diesen Aspekt der Wirtschaftlichkeit erweitert. Also da geht es dann eben um das Soziale, um umwelttechnische Aspekte, also um das Ökologische und dann eben zu guter Letzt auch das nachhaltige Wirtschaften. Weil man kann zwar als Unternehmen noch so nachhaltig sein, aber wenn man nicht wirtschaftlich ist, wird man keine Zukunft haben. Das heißt, diesen Aspekt ist eben sehr wichtig und da haben wir gesehen, dass dieses Rahmenwerk eigentlich besser dazu passt, wie sich die Unternehmen selber und die Organisationen und die Finanzinstitute auch einteilen und aufstellen.
Kleine politische Frage. Heißt das jetzt, dass in Zukunft alles teurer werden wird oder wird sich der Gesamtmarkt anpassen an die Situation?
Beantworten wir es vielleicht ein bisschen anders. Was wäre denn der faire Preis für bestimmte Produkte? Das wäre vielleicht die richtigere Fragestellung. Denn wenn wir jetzt wieder auf das Thema CO2 schauen oder vielleicht auch soziale Aspekte mit einbeziehen, muss man sich das durchaus fragen, was bin ich denn generell bereit für etwas zu bezahlen, wenn es total nachhaltig produziert wird und um welchen Preis bekomme ich es jetzt, beziehungsweise was müsste es denn kosten? Ein Beispiel aus dem CO2-Bereich, wenn ich jetzt meinen CO2-Fußabdruck
versuche zu kompensieren, kann ich mich aktuell recht günstig freikaufen. Da gibt es so Studien, die sagen, der Preis müsste das 6, 10, teilweise oder fast sogar 20-fache höher sein als aktuell. Dann hätte man einen fairen CO2-Preis im Sinne von Freikaufen. Und das wäre natürlich ein entsprechender Trigger, dass mehr und mehr Menschen bzw. Unternehmen sich mit dem Aspekt Nachhaltigkeit aus diesem Umweltgedanken kommend auseinandersetzen. Aber wir sind halt letztendlich dann wieder so getrieben, dass wir ganz, ganz wenig mit Strafzöllen machen oder mit harten Strafzöllen und so ein bisschen eine Mischkultur eben haben. Und da bin ich wieder, um auf deine Frage zurückzukommen, in diesem politischen Dilemma. Wer setzt die Maßnahmen und wer setzt sie so weit, dass sie wirklich auch wirksam sind?
Gab es jetzt bei der Studie irgendwelche besonderen Insights, die euch überrascht haben? Oder was habt ihr da mitgenommen, was besonders interessant war aus eurer Sicht?
Ich würde gerne ein Insight teilen, was ich aus einem Expertengespräch mitgenommen habe, was ich irrsinnig spannend fand, der eben nochmal gesagt hat, wie sich Finanzinstitute aufstellen sollten. Ich hatte mit ihm gesperrt, wie er das denn findet, das wird sehen bei den Finanzinstituten. Es gibt weitere Stabstellen, die kreiert werden. Es gibt die Vorstände, die CEOs, die hier tatsächlich von der Verantwortung her agieren werden und das auch tun und auch eine Verankerung in der Unternehmensstrategie machen. Aus dieser Expertenrunde oder dem kurzen Austausch habe ich aber so ein bisschen mitbekommen, und das hat mich echt nochmal zum Nachdenken angeregt, weil wir das eigentlich wirklich, wirklich toll fanden. Der meinte dann, naja, eine Stabstelle einzurichten für das Thema Nachhaltigkeit ist noch ein bisschen zu sehr symbolisch, und er zielt darauf ab und hat aktiv mitgegeben, es bräuchte ein C-Level für Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit müsste in Unternehmen über jeden Tisch laufen, damit sie auch funktionieren kann. Genauso wie das Thema Compliance in Unternehmen sehr, sehr streng genommen wird. Und wenn wir überlegen, hat das ja eigentlich damit zu tun, wie man mit Regulatorik wieder umgeht. Also irgendwo ist es dann auch wieder mit einer Richtung und einem Fingerzeiger auf die Regulatorik gesehen. Ist es aber ein Thema, was dadurch nochmal stärker Einzug halten müsste. Und das wäre eine ganz konkrete Empfehlung tatsächlich damit auch dann an die Finanzinstitute.
Ja, es war eben auch sehr interessant zu sehen, dass die Finanzinstitute selber intern extrem viele Maßnahmen auch schon setzen, sich stark mit dem Thema auch beschäftigen und da eben auch versuchen, sowohl auf der sozialen als auch auf der ökologischen Seite wirklich einen Impact zu haben auf unsere Gesellschaft und auf die Umwelt. Das kommt aber noch nicht so richtig bei den Firmenkunden und Firmenkundinnen an. Also eben gerade bei diesen quantitativen Fragen, die wir hatten, war einfach noch so dabei eben die Frage, wie sehen Sie den Finanzsektor im Kontext eben der Nachhaltigkeit? Und das war eigentlich immer sehr gering. Also sowohl die Finanzinstitute haben ihren Wettbewerb eher geringer immer gesehen in der Nachhaltigkeit, als auch die Firmenkundinnen. Obwohl die Finanzinstitute eben auch viele Maßnahmen setzen. Und zum Beispiel auch noch interessant war es auf die Versicherungsbranche dann konkret bezogen, war, dass die teilweise gar nicht wahrgenommen worden sind, aber eigentlich sehr nachhaltig sind, sowohl in ihrem Geschäftsfeld, also wie ihr Geschäft funktioniert, also auch eben in den Maßnahmen, die sie halt setzen.
Kannst du ein Beispiel geben für so eine Maßnahme, die jetzt sehr, sehr nachhaltig ist, wo sie aber offenbar schlecht sind, das nach außen zu kommunizieren?
Ja, das war eigentlich recht breit gefächert. Also eben wie schon die Gina am Anfang erwähnt hat, das Fuhrparkmanagement zum Beispiel, dass man eben hier umstellt, nicht nur auf Elektroflotte, sondern dass man eben auch Fahrräder anbietet, dass man sagt, okay, Flüge unter 500 Kilometer werden nicht mehr angeboten oder werden einfach nicht mehr durchgeführt. Hauptsächlich soll mit dem Zug gereist werden. Es geht darum, eher auf Remote umzusteigen und Meetings eben jetzt nicht nur für ein Meeting irgendwo hinzufahren, sondern dass man eben das Ganze auch im digitalen Raum macht. Also das war zum Beispiel mal eine Seite, dann eben auch auf der anderen Seite, wie kann ich meinen Energieverbrauch einfach senken? Also wie funktioniert das hier bei den Mitarbeitern, dass ich meine Büroräumlichkeiten dementsprechend auch gestalten kann? Das heißt, jetzt geht es eigentlich auch darum, dass man sagt, man schafft echte Nachhaltigkeit und bietet auch Produkte an, die einen echten Impact haben und eben nicht nur dieses Label des Grünen, sondern dass da auch wirklich was dahinter steht. Und das ist sicher eine große Herausforderung, vor der die Finanzinstitute stehen, sowohl im Intern als auch bei den Produkten gegenüber den Kundinnen.
Ich würde auch gerne einen Insight teilen, und zwar das Thema Daten. Das hatten wir vorhin eh schon mal besprochen. Für mich war das Spannende, dass zwar alle Finanzinstitute Daten sammeln müssen, und das ist ja durchaus, wie wir jetzt auch gehört haben, sehr, sehr schwierig, an diese Daten einerseits zu kommen, weil es ja noch keine Basis gibt, im Kontext ESG diese Datenhebung zu machen. Das ist für alle quasi das erste Mal. Die Finanzinstitute aber es nach
vielen, vielen Jahren, seit es die Anforderungen schon gibt, immer noch nicht geschafft haben, Datenmodelle aufzubauen, um diese Daten mit möglichst wenig Aufwand nicht nur zu erheben, sondern auch zu analysieren und dann auch zu reporten. Und das Spannende ist ja vielleicht nochmal on top, dass es wieder mal keinen zentralen Ansatz gab, dass sich die Firmen zusammenschließen und ein gemeinsames Tool entwickeln, bis sich jetzt dann letztendlich die österreichische Kontrollbank dazu entschlossen hat, so ein Tool zu entwickeln und den Finanzinstituten bereitzustellen. Zu Beginn unserer Erhebungsphase wussten wir noch gar nichts davon, dass es hier diese Initiative gibt. Die meisten Banken auch nicht, aber seit ein paar Wochen ist hier eine Testversion ist freigeschalten und ja, da können wir darauf hoffen, dass das von den Finanzinstituten gut angenommen wird, weil dann hätten wir in Österreich, ich denke mal erstmals seit langem, wieder mal eine gemeinsame Datenbasis, auf der unterschiedlichste Unternehmen aus einer Branche nicht nur zugreifen können, sondern eben damit arbeiten, Synergieeffekte erzielen und es auch dann den Firmenkundinnen einfacher machen, ihre Daten einzuspielen, weil alle quasi ins gleiche System dann reinarbeiten.
Das klingt ja alles in Wahrheit ein wenig mühsam, weil ja jetzt das bedeutet, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sozusagen ein großer zusätzlicher Arbeitsschritt auf diese Unternehmen zukommt. Ist das jetzt alles, also es ist gut für die Umwelt, aber ist das jetzt nur ein Nachteil für Unternehmen? Ist das jetzt nur schlecht oder wie können wir da jetzt zum Beispiel genau helfen?
Gut, das sind jetzt mehrere Fragen, die du jetzt auf einmal gestellt hast. Ich beginne vielleicht einmal kurz mit dem, ist das mühsam und wie könnten sich Organisationen darauf vorbereiten? Wie wir es gerade gehört haben, ist das natürlich ein Riesenaufwand, eine Riesenherausforderung, all diese Daten zu sammeln, auszuwerten, in die Produkte zu bringen, intern zu reporten, eine Regulatorik zu reporten und, und. Das heißt, die Finanzinstitute müssen einmal für sich neue Prozesse etablieren und dann auch entsprechend fachbereichsübergreifend zusammenarbeiten. Also Legal, Risk, Compliance und so weiter. Und der nächste Schritt ist dann auch, dass man nach außen gerichtet in Richtung der Beratung sich auch nochmal neu aufstellen muss, weil ja die ganzen Industrieunternehmen, und wir hatten den Fokus auf Industrieunternehmen und nicht auf das Retailgeschäft, sich hier ja auch entsprechend schwer tun, mit diesen Anforderungen umzugehen. Das heißt, was reporten die Firmen an die Banken, damit die Banken oder Versicherungen entsprechend auch wieder ihren regulatorischen Anforderungen im Reporting danach kommen. Das heißt, Banken und Versicherungen müssen hier sehr, sehr viel Beratungskompetenz aufbauen, die sie bis dato nicht gebraucht haben. Das heißt, das ist mal die organisatorische Herausforderung. Auf der anderen Seite bekommen die Banken und Versicherungen neue Daten, und zwar ganz viele Daten. Und da stellt sich die Frage, wie man die auch monetarisieren kann. Es gibt hier natürlich schon die Möglichkeit, dass man sich auch neu positioniert oder vielleicht seine Positionierung stärkt und eben auch Beratungsansätze entwickelt, wo man Kundinnen nicht nur dementsprechend abholt und informiert, sondern eben auch neue Geschäftsmodelle etabliert. Und das ist quasi der Teil, den du in der zweiten Frage gestellt hast. Also wie können sich Finanzinstitute hier jetzt auch neu aufstellen? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass sie sich einfach inhaltlich mit gewissen Themen der Nachhaltigkeit auch stärker auseinandersetzen, sei es im Bereich der Energie, Immobilien, Mobilität, Landwirtschaft und so weiter, um hier auch ein Projektpartner, eine Projektpartnerin zu werden für die Unternehmen, die große Industrieprojekte umsetzen. Das heißt, eine Bewertungskompetenz aufbauen und so frühzeitig und viel tiefer in diese Projekte reinzugehen und gegebenenfalls nicht nur über die Finanzierung, sondern auch über einen Beratungsansatz hier neue Geldquellen auch zu erschließen. Damit es eben nicht nur mühsam ist, sondern dass es eben auch abgegolten wird.
Wo kommen jetzt wir sozusagen ins Spiel? Jetzt habt ihr eine ganze Menge, glaube ich, an Potenzialen gehoben. Haben wir schon aus EFS-Sicht eine konkrete Idee, wie wir die Kunden da unterstützen können?
Wo die Unternehmen hier dann auch gezielt Unterstützung brauchen können oder eventuell nutzen können von uns, ist tatsächlich, was wir auch sehr, sehr stark in der Studie gemerkt haben, ist einfach, dass sie durch die Thematik, dass sie von den Regulatorien überrollt werden, so ein bisschen eine Trennungsschiene eingeführt haben sozusagen. Also sie beschäftigen sich stark damit, die Regulatorien umzusetzen. Und was wir jetzt noch nicht so stark greifen konnten, ist tatsächlich das Nutzen der Regulatorik auch als Chance. Es ist überrollt viel, man muss viel Ressourcen aufbauen, es ist On-Top-Arbeit. Dadurch entstehen viele Herausforderungen, die man erstmal überwinden muss, um da weiterzugehen. Und wir wollen unterstützen dabei, einen Mehrwert auch zu schaffen aus der Regulatorik heraus. Ganz, ganz simples Beispiel ist hier an der Stelle zu sagen, Finanzunternehmen müssen schon Nachhaltigkeitsberichte erstellen in den meisten Fällen. Die sind sehr, sehr umfangreich, da müssen viele Daten hinein, die sind sehr langwierig zu lesen etc. Dementsprechend, wenn man sich überlegt, dass auch die Gesellschaft sich hier nachhaltiger transformiert, entsteht dadurch auch so ein bisschen ein Drive in die Richtung, was kann ich denn als Mehrwert dafür ziehen, um auch nach außen hin meinen Kunden und Kundinnen transparent zu vermitteln, dass ich als Finanzunternehmen nachhaltig agiere. Und da geht es dann beispielsweise darum, auch die Themen, die ich oder die Maßnahmen, die ich setze, transparenter zu schaffen für meine konkrete Zielgruppe, die in dem Fall dann nicht irgendwo die Regulatorik ist oder der Regulator, der Gesetzgeber, sondern auch die Kunden und Kundinnen, vielleicht auch zukünftige Mitarbeitende und die Außenwelt, dass die eben auch stärker und besser wahrnehmen, warum und wie auch Finanzunternehmen nachhaltig agieren können.
Okay, und was passiert jetzt mit den Ergebnissen der Studie konkret?
Also ganz konkret hätten wir so drei Richtungen, in denen wir mit den Ergebnissen arbeiten. Ein Ziel war, in dem Sinn auch Glaubwürdigkeit und Bekanntheit im Finanzsektor aufzubauen, indem EFS eben als Beratungsunternehmen gesehen wird, das sich mit aktuellen Themen auch in einer bestimmten fachlichen Tiefe beschäftigt und nicht nur oberflächlich, um damit jetzt auch aus unserer Seite raus neue Beratungsangebote auch quasi zu schnitzen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir jetzt uns persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, dann sind diese Ergebnisse aus dieser Studie auch sehr, sehr wertvoll, um eben uns als Person und auch als Unternehmen entsprechend im Kontext der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Und ein dritter Punkt, der hier, denke ich, auch ganz, ganz relevant ist, ist, wir haben ein entsprechendes Netzwerk im Finanzsektor, aber auch im Kontext der Nachhaltigkeitsinitiativen aufgebaut. Und da teilen wir diese Ergebnisse auch mit unseren NetzwerkpartnerInnen, um hier zu überlegen, wie wir gemeinsam vielleicht neue Ansätze auch entwickeln können in der Zukunft.
Vielen herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Beitrag zur Studie, die ihr gemacht habt. Jetzt würde mich am Schluss noch interessieren, wo kann der geneigte Interessent sozusagen diese Studie finden und wie kann man euch kontaktieren, wenn man mehr zum Thema erfahren möchte?
Also zur Studie würde ich gerne eine kurze Antwort geben. Mhm. Man kann die Studie von unserer Homepage runterladen, nicht die ganze, sondern einen Teaser. Die komplette Studie, das ist doch sehr, sehr umfangreich, die darf man dann auch kostenpflichtig erwerben, aber es gibt einen entsprechenden Teaser mit ein paar Seiten, den man sich runterladen kann. Und ja, wo kann man uns erreichen?
Am besten auf LinkedIn. Ihr kennt unsere Namen. Dementsprechend einfach suchen, einfach schreiben. Wir stehen gerne zur Verfügung und freuen uns auch auf alle Fragen, die auch vielleicht aus dem Podcast jetzt herauskommen oder auch nochmal zur Studie. Da freuen wir uns auf den Austausch.
Ja, perfekt. Wir werden eure LinkedIn-Kontakte selbstverständlich in den Shownotes verlinken, damit man gleich zu euch findet. Dann möchte ich mich sehr herzlich bedanken für das spannende Gespräch und ich hoffe, wir können hier mal vielleicht eine Fortsetzung machen und schauen, was so mit der Studie passiert ist und wie sich daraus vielleicht neue Möglichkeiten für uns ergeben haben. Dann bedanke ich mich und freue mich aufs nächste Mal. Ciao.
Danke, ciao.
Das war's auch schon wieder. Diesmal zum Thema Sustainable Finance mit unseren Gästen Jürgen Leitner, Gina Gergel und Alexander Oborny. Falls ihr mit ihnen in Kontakt treten wollt, wir werden euch alles wie immer in den Shownotes verlinken. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim EFS-Podcast.